Frühlingsgefühle. Wir haben eine neue kleine Serie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war der Frühling bislang noch nicht so ganz eindeutig. Die Gefühle auch noch nicht so ganz. Eine kleine Serie zum Thema Beziehungen. Und da ich um meine Grenze weiß, fange ich an mit Gastfreundschaft. Ganz unter. Eheberatung dürfen andere machen. Gut, starten wir gleich mit rein, ja? Mit einer Bibelstelle aus Hebräer 13. Ich lese die gerade mal. Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Den Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Unser Thema ist schon Gastfreundschaft, gell? Aber merkt ihr, in was für einen Zusammenhang hier das Thema Gastfreundschaft gestellt wird? Römer 12 ganz ähnlich, fast der gleiche Wortlaut. Wir würden das Thema Gastfreundschaft doch ganz anders einstufen, so als nett, wenn es eine Gemeinde hat. Gibt so ein bisschen heimliches Gefühl. Aber dass es das Gewicht hat, wie hier in dem Text, gleichbedeutend mit Sexualethik, Wirtschaftsethik, Nächstenliebe, das ist schon arg hoch aufkennt. Ist Gastfreundschaft so wichtig, so ein zentrales Thema wie hier? Und wenn es das ist, wieso? Haben wir da irgendwas nicht richtig beachtet bislang? Ich könnte natürlich sagen, lest doch einfach, in der Bibel steht, seid gastfrei, dann macht's und dann ist die Kurzversion, wir sind fertig. Ich will deshalb versuchen, ein paar Zusammenhänge aufzuzeigen. Und dazu fangen wir ganz vorne an. Genesis 1. Ich finde, ja, wenn wir vorne anfangen, sehen wir die Grundgedanken, die Gott hatte. Und dann werden wir schon merken, wie es sich entwickelt hat. Und wenn wir die Geschichte der Schöpfung anschauen, Genesis 1 und 2, stellen wir fest, dass es ein sehr knapper Bericht ist. Und viele Fragen, also viele von meinen Fragen, werden dort nie behandelt. Was für Tiere hat Gott eigentlich genau geschaffen? Die Hund und Katz, die heute hier rumrennen, waren es nicht. Wie passt der Saurier rein? Lauter so Fragen. Wir kriegen keine Antwort. Umso mehr verwundert es, dass wir hier in der Schöpfungsgeschichte so viel Platz für das Thema Ernährung haben. Ich lese hier mal aus Genesis 1. Gott segnet den Mensch, ja, und sagt, seid fruchtbar, vermehrt euch, herrscht und so weiter. Und Gott sprach, siehe, hiermit gebe ich euch alles samentragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Und das soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Also hier unterscheidet Gott im Garten Eden die Ernährung. Der Mensch, die Früchte, das Vieh, das Kraut. Eine klare Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Hält genau wie lang? 1. Mose 3. Der Sündefall, der Mensch greift nach dem Baum, nach dem Falschen. Und Gott sagt zu ihm, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird dir der sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Was ist der Mensch nach Genesis 3? Das Kraut des Feldes, das ein Kapitel vorher fürs Vieh reserviert war. Ja, durch die Sünde sinkt der Mensch sichtbar in der Ernährung auf die Ebene vom Tier runter. Und dann geht es noch weiter nach der Sintflut, sei Gott so, und jetzt könnt ihr die Tiere essen. Schaut, die erste Kapitel in der Genesis, sie drücke regelrecht eine Bewegung aus. Ja, Genesis 2, Gott nimmt eine Handvoll Erde, formt sein kleiner Homunculus, küsst ihn wach und sagt zu ihm, iss von den Bäumen. Und was macht Adam? Isst vom falschen Baum. Und dann geht die Bewegung wieder runter. Von der Erde bist du genommen, zur Erde wirst du werden. Und Kraut wirst du essen wie die Tiere. Ja, diese Bewegung, von der Erde genommen, bestimmt für die Bäume, von der Frucht zu essen. Und dann geht es ein Kapitel später abwärts. Erde, Endstation. Dieses Auf und Ab kennzeichnet die Geschichte, die frühe Geschichte. Und was hier interessant ist, bei den wenigen Versen, die wir haben, wie sehr die Ernährung dem inneren Zustand entspricht. Wie sehr Gott sagt, das, was du isst, drückt aus, was du bist. Nicht individuell, du bist, was du isst, ist Quatsch. Aber als Menschheit. Gott hat den Mensch bestimmt für eine andere Ebene. Und die Sünde hat ihn runtergeholt. Und das drehen wir auch nicht zurück. Das drehen wir nicht zurück. Auch nicht mit vegan, ist ja wie das Kraut. Auch nicht, wenn wir uns nur auf Früchte konzentrieren. Wir kommen nicht mehr zurück. Wann ändert sich das wieder? Ganz am Ende in der Bibel, in der Offenbarung, ganz am Ende. Da kommt dieser Baum wieder. Da heißt es wieder, dieser Baum des Lebens, er steht in der Neue Jerusalem. Und er trägt 12-mal im Jahr Früchte. Dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Aber erst dann. Wichtig aus dem Ganzen, diese Verbindung, mein innerer Zustand, der, wer ich bin als Mensch und die äußere Erscheinung, was ich esse, das gleicht Gott sich hier an. Was das Verhalten im Essen entspricht dem inneren Zustand. Nicht individuell, sondern wir als Menschheit. Okay? So, jetzt ganzer Themenwechsel, völliger Szenewechsel. Schauen wir uns Jesus an. Was ist das erste Wunder, das Jesus tut? Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein. Gleich ein paar Badewanne voll, so richtig im großen Maßstab. Jesus rettet eine Hochzeit mit Hunderten von Liter Wein. Und was ist das Letzte, was wir von Jesus lesen im Neuen Testament? Am Ende der Offenbarung? Na, wieder eine Hochzeit, die Hochzeit des Lammes, seine Hochzeit. Ja, und so wie die Bibel beginnt mit dem Baum des Lebens und endet mit dem Baum des Lebens, so beginnt Johannes sein Evangelium der Hochzeit, dem ersten Wunder, und er endet die Offenbarung, die der gleiche Johannes geschrieben hat, wieder mit dieser Hochzeit, die Hochzeit in Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und wieder ist das zentrale Thema Essen und Trinken. Und wenn wir uns jetzt das Leben Jesu anschauen, dann stellen wir fest, der ist ja die ganze Zeit am Essen. Ja, das geht so weit, vom Johannes habe ich gesagt, der Asket, Heuschrecke, wilder Honig, der spinnt doch. Der hat doch einen Dämon. Aber von Jesus sagen sie was? Hat er übertreibt. Der isst ein bisschen zu viel. Und Jesus tatsächlich, er war eigentlich, wenn man die Evangelie lese, auf jeder Party zu finden. Wir wissen von Jesus mehr von außen als von innen. So richtig in sein Herz schauen wir nicht so oft. Aber einmal zumindest sagt Jesus, er hat Sehnsucht. Wisst ihr, wonach Jesus Sehnsucht hatte? Lukas 22. Kurz vor seinem Tod, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Hier geht es ums letzte Passamal. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Seine Sehnsucht war dieses letzte gemeinsame Fest. Jetzt denken wir natürlich gleich, Passa, Abendmahl, die große dramatische Szene, aber passt auf. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen, teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nichts von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Jesus trinkt keinen Wein mehr. Bis wann? bis wir bei ihm sind, bis er wiederkommt. Zieht sich jetzt schon knapp 2000 Jahre. Ja, es geht Jesus ganz sicher nicht um den Wein an sich, sondern Wein ist ein Genuss und denn nicht ohne seine Freunde. Aber Jesus war ja nicht nur mit seinen Freunden zugange. Er hinterlässt ihnen ja hier auch etwas für die Zeit nach ihm, das Abendmahl. Wie feiern wir das Abendmahl? Ein daumennagelgroßer Keks und ein Fingerhut voll Saft. Und wie hat Jesus das Abendmahl gedacht? Wie haben seine Jünger später in der Apostelgeschichte gefeiert? Na, wenn wir schon Abendessen, wenn wir zusammensitzen, dann alle Mann. Und dann essen wir miteinander und da ist Jesus selbstverständlich dabei. Und jede Mahlzeit ist im Bewusstsein, Jesus ist bei uns. Und dann brechen wir das Brot und teilen im Rahmen dessen, dass wir sowieso miteinander essen. Wir haben eine religiöse Handlung daraus gemacht, aber Jesus hat eine Alltagshandlung gedacht. Das ganz normale Essen und Trinken ist für uns immer Essen und Trinken in der Gegenwart Gottes, weil er ist immer dabei. Versteht ihr, dieses ganz normale Essen und Trinken, was unser ganzes Leben durchzieht, ist eigentlich ein Ausdruck von der Präsenz Jesu und ein Ausdruck davon, dass wir auf ihn warten. 1. Korinther 11. Aber Jesus war ja nicht nur auf den Partys, wo er mit seinen Jüngern feiern konnte, er war ja auch auf alle anderen, wo es ihm teilweise gar nicht gut ging. Zum Beispiel die Geschichte, wo die Frau ihn salbt, wo er ganz deutlich zum Gastgeber sagen muss, du liebst mich nicht, die Frau liebt mich. Er ist auf eine Party gegangen zu jemand, wo er weiß, der liebt ihn nicht. Oder Lukas 14 ist er auf einer Party gewesen, da setzte sie ihm bewusst einen Krüppel vor die Nase, um ihn zu provozieren und zu quälen. Ist auch dann eskaliert. Ja, und Jesus ist trotzdem hingegangen. Aber sicher nicht, oh, gibt was umsonst zu essen. Aber warum geht Jesus auf die Partys, wo er weiß, sie wolle ihn nur quälen und schikanieren? Warum? Nochmal Szenewechsel. Ich habe noch eine Bibelstelle gefunden, die ist richtig gut. 2. Mose 24. Stehen die 10 Gebote. Ja, Gott hat sein Volk aus Ägypten gerufen, in die Wüste. Und jetzt muss Mose, 80 Jahre alter Berg hoch und runter und hoch und runter. Ich weiß nicht, 7, 8, 9 Mal war er der Berg hoch und runter. Immer wieder zu Gott. Und dann ging er da oben in die Wolke rein, in die Finsternis zu Gott und hat Blick in den Himmel getan, die Stiftshütte gesehen, die er dann hat bauen lassen. Er hat die 10 Gebote bekommen, er hat mit Gott verhandelt. Und einmal sagt Gott, und jetzt bring die Älteste mit. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie eine Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israels aber streckte er seine Hände nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Ein paar Kapitel später, ihr kennt die Geschichte, sagt Mose zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was sagt Gott zu Mose? Geht nicht. Geht nicht. Meine Herrlichkeitsschau heißt tot sein. Und dann stellt Gott Mose in eine Felsspalte und er darf nur hinter ihm herschauen. Mose. Und hier sind 70 für uns völlig unbekannte Älteste, so die Ministerpräsidentenkonferenz, die Stammesführer. Und was machen die bei Gott? Sie sehen ihn. Und ausdrücklich, er bringt sie nicht um. Gott hält so seine tödliche Heiligkeit so mit Gewalt zurück. Und was machen sie in seiner Gegenwart? Unglaublich, esse und trinke. Warum, bitteschön, ruft Gott 70 Mann auf den Berg? Und er hält mit Gewalt seine tödliche Heiligkeit zurück, damit die dort esse und trinke. Warum? Ich versuche es euch mit einer Szene aus meinem Leben zu erzählen. Wir waren in der Gemeinde, jahrelang. Pastor ging in Rente, neuer Pastor sollte her. Und der Gemeindeleiter meinte, das müsste er jetzt bestimmen. Laut Satzung war die Gemeindeversammlung, also alle, dazu da, den Pastor zu wählen. Aber er wollte seinen Wunschkandidat durchbringen und die Gemeinde wollte nicht so richtig. Und dann ging es los mit Druck und Manipulation und es war hässlich. Geht so nicht. Unwürdig unter Kinder Gottes. Ich habe es ihm ganz deutlich gesagt, habe dafür mein Fett abgekriegt und habe dann beschlossen, ich sage nichts mehr. Nicht in der Gemeindeversammlung, nicht in der Öffentlichkeit Stress anfangen, nicht die Gemeinde spalten, auf keinen Fall. Sonntags nach dem Gottesdienst, ganz eilig, musste dann der neue Pastor gewählt werden und ich war nicht dabei. Da habe ich mich ausgehalten und er wurde gewählt. Am nächsten Tag habe ich schriftlich, der Älteste, meine Gemeindemitgliedschaft gekündigt, weil so geht das nicht. Das hatte mit dem Pastor nichts zu tun. Dieses Verfahren war nicht würdig für eine Gemeinde. Den Pastor kannte ich gar nicht, ich habe ihn nie gehört, nur mal von Weitem gesehen. Und weil man gegen den Mann ja gar nichts hatte, hat meine Frau angerufen und hat ihn mal mit seiner Familie zum Essen eingeladen. Wir wollten ihn ja mal kennenlernen, einfach so als Mensch. Und was ist passiert? Der hat sich geweigert, mit uns zu essen. Weil ich aus der Gemeinde ausgetreten bin, hat er sich geweigert, mit mir an einen Tisch zu sitzen. Wie habe ich das empfunden? Als eine massive Zurückweisung meiner Person. Ich hatte ja gar nichts gegen ihn, aber er scheint was gegen mich gehabt zu haben. Wir waren noch länger in der Gemeinde, ich halt kein Mitglied mehr, aber eine Predigt habe ich von dem Mann nie gehört. Der ist nicht mit mir, der erzählt mir gar nichts. Jahre später, Michael und Ute haben immer wieder gesagt, ihr müsst doch mal kommen, den neuen Pastor kennenlernen. Waren wir dann mal hier im Gottesdienst, der neue Pastorbegutachter. Und ihr kennt ja den Thilo, ja? Auch du kennst jetzt den Thilo. Niemand kommt am Thilo vorbei. Auch du nicht. Ja, Thilo ist vor dem Gottesdienst schon gleich bei ihm gewesen. Bei uns war es nach dem Gottesdienst. Ich hatte irgendeinen Bekannten und sofort stand er bei meiner Frau. Und meine Frau hatte Thilo sofort mit seiner Familie zum Essen eingeladen. Was hat Thilo gemacht? Er kam, natürlich kam er mit seiner ganzen Familie. Ihm war ich so viel wert, dass er kam. Der Unterschied? Und Thilo höre ich zu. Ja, ich habe, und vor allem, ehe ich irgendwelche frommen Sprüche höre, habe ich erlebt, wie der Mann mit seiner Familie umgeht. Das war mir wichtig. Und jetzt höre ich ihm zu. Er hat mich so ernst genommen, dass er zu mir kommt. Jetzt nehme ich ihn ernst. Was hat Gott da auf dem Berg gemacht mit den 70 Ältesten? Da ging es doch nicht um die Art von Vesper, was sie da gegessen haben. Sondern Gott kommt ihnen bis zur gemeinsamen Mahlzeit nahe. Näher geht gar nicht. Ja, so, dass er sich mit Gewalt zurückhalten muss, dass die nicht tot umfallen. So nah kommt er ihnen. Noch näher wäre, er müsste einer von ihnen werden. Und das war dann Jesus. Aber vor Jesus war das Nächste, wie Gott einem Mensch kommen kann. Kommt zu mir, wir essen miteinander. Gott nimmt die 70 Ältesten extrem ernst. Er lässt sich ganz runter auf ihre Ebene. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Wo gab es denn schon mal sonst noch sowas? Warum ist Jesus auf jede Party gegangen, auch wenn er wusste, dass er nur Ärger kriegt? Das war jedes Mal von seiner Seite ein Angebot. Komm, lass uns noch mal normal miteinander umgehen. Probieren wir es noch einmal. So ein Friedensangebot. Habt ihr schon mal gestritten mit irgendjemand? Auch bei Tisch? Und wie lang bei Tisch? Bei den Kindern beobachtet ihr es. Die können im Zimmer so sitzen, den ganzen Tag miteinander rumzerfen. Der ganze Tag geht wunderbar. Wenn es bei Tisch Stress gibt, was ist die erste Reaktion? Aufstehen, fortrennen. Es ist so schwer, am Tisch miteinander zu essen und Feindschaft zu halten. Das geht kaum. Am Tisch zu sitzen heißt, Wir müssen eine gemeinsame Basis haben, wir müssen es einfach. Und das miteinander essen schafft auch eine gemeinsame Basis. Miteinander essen und Stress durchhalten ist extrem schwer. Da versuchen wir auszuweichen. Es ist eigentlich das Friedensmittel, miteinander zu essen. Sogar Merkel und Putin essen miteinander. Ja, das muss sein. Glaubt mir, wir hätten noch viel, viel mehr Krieg auf dieser Welt, wenn man nicht miteinander essen würde. Und genau das macht Jesus immer wieder. Und was machen wir? Ja, das selbstverständlich essen wir miteinander. Ja, weil das ist doch der Ausdruck von dem, was wir sind. Wir sind erlöst. Wir sind eine neue Familie, zusammengestellt von Jesus. Wir sind auf einer Ebene. Wie wollen wir das ausdrücken, wenn nicht, wie eine Familie das ausdrückt? Man isst miteinander. Wir nehmen einander ernst, wir nehmen einander an. Und wie und wo? Über die dampfende Schüssel hinweg natürlich. Das geht eigentlich nur am Tisch. Und das geht auch nicht wirklich im Restaurant, das geht eigentlich nur richtig daheim. Komm zu mir, komm in meine Wohnung, in meine Küche, guck auch hinter die Eckbank, sieh, wer ich bin und wie ich hause. Und dann kann ich keine Fassade mehr aufbauen. Schau, wie meine Familie funktioniert. Dann wirst du mir keine Lüge mehr glauben. Versteht ihr, warum Gastfreundschaft so wichtig ist? Es ist der Ausdruck, wie Gott ist, wie wir ihn widerspiegeln. Und es nimmt uns eigentlich alle Möglichkeiten, voreinander Fassade hochzuziehen. Wir sind so, wir sind dazu berufen, eine Familie zu sein. Wir essen miteinander. Und wenn es Stress gibt, nichts Besseres als miteinander essen. Hätten wir es nur öfter gemacht, es gäbe weniger Gemeindespaltung. Am Tisch lässt sich so vieles regeln. Und wenn man erstmal miteinander gegessen hat, man sieht sich hinterher garantiert mit anderen Augen, garantiert. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du jemand einladest zu dir und er kommt, vorausgesetzt er kommt? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schmeckt ihm nicht. Ja, und sein Problem. Ja, ist doch nicht mein Problem, wenn er schleckig ist. Und ansonsten, das größte Problem ist doch höchstens, dass man da sitzt und weiß nichts miteinander zu reden. Ja, das kommt auch vor, aber da hilft es Essen ja auch. Und im Zweifelsfall muss halt meine Frau ein bisschen einspringen. Nicht jeder kann Smalltalk. Aber wenn ich weiß, dass ich damit Schwierigkeiten habe und andere hat auch Schwierigkeiten, dann nehme ich einen Dritten dazu, der keine hat. Also das Problem ist überschaubar. Und was ist das Größte, was uns passieren kann, wenn wir Gastfreundschaft üben? Dass wir neue Freunde finden. Aber ich glaube, das ist sogar das Zweitgrößte. Schaut mal, was wir hier haben. Das Größte ist vielleicht, dass wir einen Engel daheim haben. Was ist die Voraussetzung, einen Engel zu beherbergen? Naja, ich kann mit Sicherheit sagen, wenn ihr irgendjemand von hier einladet, ist kein Engel bei. Liebe Leute, aber keine Engel. Ja, wenn wir wirklich einen Engel erwischen wollen, dann müssen wir unsere Wohnung und unser Herz so weit aufmachen, dass wir wild fremde Leute zu uns einladen. So wie sagt Lukas 14. Wenn du ein Fest feierst, dann lad die ein, die dir nichts zurückgeben. Geh an die Hecke und Zäune. Dann werden wir Gott noch ähnlicher. Jetzt haben wir ein großes Problem. Nennt sich Corona. Da ist dieses Zusammensitzen, miteinander essen einfach nicht drin. Wir tun immer so, als ob unser größtes Problem der Gottesdienst wäre. Mann, die paar Masken. Dass wir nicht mehr miteinander essen dürfen, nicht mehr zueinander können. Ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem. Und darunter leiden wir auch, glaube ich, viel, viel mehr. Die Vereinzelung. Es geht nicht auf 1,50 Meter Abstand. Also im Moment geht vielleicht nicht mehr als ein Spaziergang mit dem Kaffee to go. Oder ich fahre ab und zu beim Bäcker vorbei vor der Arbeit, dann bringt man halt ein paar Teilchen mit. Wenn alle gefrustet sind, tut es der Kollege extrem gut. Aber die Zeiten ändern sich auch wieder. Und dann sollte man vorbereitet sein. Ich habe mir schon neue Grill gekauft. Ja, wir haben eine Liste gemacht, wenn wir einladen wollen, wenn es endlich wieder losgeht. Weil dieses Gastfreundschaft, das ist der tiefste Ausdruck Gottes. Und es ist die selbstverständliche Heimat eigentlich für uns, miteinander, beieinander zu sein. Schaut, wenn die Genesis geprägt ist von dieser Bewegung, dieses Auf und Ab, dann ist die Jesus-Geschichte geprägt von welcher Bewegung? Kommt her. Dieses offene Arme für jeden. Und das, glaube ich, das können wir alle. Offene Arme, herzlich willkommen für jeden.